SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Stefan Eich. Hallo. Mehr als 100 internationale Organisationen protestieren in einer gemeinsamen Erklärung dagegen, dass ihre Hilfe für den Gazastreifen behindert wird. Zu den Unterzeichnern gehören unter anderem Ärzte ohne Grenzen, Oxfam und CARE. Konstanze Kieser mit den Einzelheiten.
Die Hilfsorganisationen sehen sich durch Vorgaben der israelischen Regierung so beeinträchtigt, dass sie gezwungen sein könnten, ihre Tätigkeit komplett einzustellen. Sie verweisen auf die hungernde palästinensische Bevölkerung. Gleichzeitig warteten Lebensmittel, Medikamente, Wasser und andere Hilfsgüter im Wert von mehreren Millionen Dollar in Lagerhäusern in Jordanien und Ägypten darauf, eingelassen zu werden. Die Hilfsorganisationen kritisieren Israel auch dafür, für Hilfen in Gaza nicht berechtigt zu sein. Viele Helfer seien seit Jahrzehnten dort tätig und hätten das Vertrauen der Menschen vor Ort und große Erfahrung, heißt es in der Erklärung.
Wegen heftiger Waldbrände bittet nun auch Spanien, wie vorher schon Griechenland, um Hilfe aus dem Ausland. Unter anderem hat das Land bei seinen europäischen Partnern 2 weitere Löschflugzeuge angefordert. Lydia Wagner mit den Einzelheiten.
Aus dem Innenministerium in Madrid hieß es am Abend, es handle sich um eine Vorsichtsmaßnahme. Man wolle die Flugzeuge so schnell wie möglich im Land haben, um sie bei Bedarf einsetzen zu können. Es sei möglich, dass Spanien auch um weitere Feuerwehrleute zur Unterstützung bitten werde, um die Brände in mehreren Regionen zu bekämpfen. Bei den Feuern in Spanien kamen bislang mindestens 2 Menschen ums Leben. Mindestens 7 wurden mit teils schweren Brandverletzungen in Krankenhäuser eingeliefert. Angespannt ist die Lage unter anderem auch in Griechenland, Portugal und auf dem Balkan.
30 Sozialexperten werfen dem Statistischen Bundesamt vor, es wolle die Zahl der armen Menschen in Deutschland kleinrechnen. So steht es in einem Protestbrief an die Leiterin der Behörde. Chris Berdrow berichtet.
Es gibt mehrere Methoden, Armutsquoten zu berechnen. Die Wissenschaftler werfen der Statistikbehörde vor, sie veröffentliche nur noch eine davon und habe Ergebnisse einer anderen Variante von der Homepage gelöscht. Der langjährige Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Schneider sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, der Vorgang sei brisant. Die Zahl der Armen gehe damit mal eben um 1 Million Menschen zurück. Die Autoren des Briefs sprechen von einem Eingriff in die wissenschaftliche Freiheit und verlangen, dass der Schritt rückgängig gemacht wird. Das Bundesamt argumentiert, durch die Umstellung würden Zahlen zur Armut EU-weit vergleichbar.
Der frühere Bayern-München-Fußballprofi Thomas Müller ist bei seinem neuen Verein, den Vancouver Whitecaps, angekommen. ARD-Korrespondentin Martina Butler war bei der Ankunft in Kanada dabei.
Am Flughafen, da stand der Fanclub und die haben auch so die letzten Tage schon sich ein Lied ausgedacht. Haben das gesungen ganz laut am Flughafen, um ihn willkommen zu heißen. Haben halt echt gesagt, ey, der hat sich für Vancouver entschieden. Haben sich gefreut, haben ihn auch gleich in die erste Sportkneipe da am Flughafen gelotst. Da lief noch das Spiel seiner Kollegen und Thomas Müller hat schnell das Mikro genommen, hat gesagt, ja, das müssen wir jetzt gewinnen, es läuft ja noch, aber danach müssen wir auch so weitermachen. Wir wollen hier eine großartige Zukunft zusammen hinkriegen. Da waren viele Kinder mit am Flughafen, die haben sich schon Autogramme geben lassen und hat viel gelacht, hat richtig gute Stimmung gemacht, Hände geschüttelt, richtig sympathisch. Das kommt in Vancouver unter Garantie gut an.
Die deutschen Hockeyfrauen stehen im Halbfinale der Heim-EM in Mönchengladbach. Dafür reichte das 0:0 im letzten Gruppenspiel gegen Irland. Wirklich rund lief die Gruppenphase des deutschen Teams allerdings nicht. Aus Mönchengladbach, Christina Schröder.
Das Lachen fiel Kapitänin Lisa Nolte nach geglücktem Halbfinaleinzug noch etwas schwer. Denn die Vorrunde der deutschen Hockeyfrauen bei der EM war durchwachsen.
Ich denke, gegen Holland war ein wichtiges Spiel für uns, auch aufgezeigt zu bekommen, wo die Grenzen sind, wo wir weiter dran arbeiten müssen. Im ersten Spiel haben wir ein gutes Spiel abgeliefert und dementsprechend war alles dabei.
Für das junge Team ist die Heim-EM nach einem Umbruch im vergangenen Jahr ein Neuanfang. Gleich 8 Spielerinnen gaben ihr EM-Debüt beim überzeugenden Auftaktsieg gegen Frankreich, bei dem Deutschland mutig und kreativ aufspielte. Davon war im zweiten Spiel gegen Topfavorit Niederlande beim krachenden 1:5 allerdings nichts mehr zu sehen. Und auch gegen Irland fehlten die Ideen. Trotzdem stellte Torhüterin Julia Sonntag noch einmal klar:
Wir sind da total happy und wir sind jetzt auch nicht durch eine Gruppenphase einfach so durchgegangen. Wir wissen, dass wir kämpfen müssen, jedes Spiel über. Das Halbfinale haben wir uns verdient und jedes Spiel ist neu.
Und in einem neuen Spiel geht es nun im Halbfinale gegen Belgien, wie schon vor 2 Jahren bei der Heim-EM. Damals verlor Deutschland. Für Für Kapitänin Lisa Nolte die Revanche ein Extra-Push?
Ja, also für mich auf jeden Fall, für die ganze Mannschaft mit Sicherheit auch. Ich denke, dass Belgien ein sehr athletisches Team ist mit viel Offensive, mit einem guten Spielaufbau. Und da müssen wir weiter an unserer guten Defensive, die wir haben, dran arbeiten, um kompakt zu bleiben und Belgien zu wenig Torchancen zu bringen.
Fußball-Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain hat den europäischen Supercup gewonnen. Die französischen Meister besiegten am Abend den Gewinner der Europa League Tottenham Hotspur aus England mit 6:5 nach Elfmeterschießen. Aus unserer Sportredaktion Maximilian Seib.
Es war ein Auf und Ab der Gefühle beim ersten europäischen Endspiel der neuen Saison. Bis zur 85. Minute führte Tottenham gegen Paris mit 2:0 und sah schon wie der sichere Sieger aus. Doch zwei späte Treffer von Lee Kang-in und Gonzalo Ramos retteten PSG ins Elfmeterschießen, das direkt nach den 90 Minuten folgte. Dort hatten die Pariser die besseren Nerven. Tottenham verschoss zwei seiner Elfmeter und belohnte sich damit nicht für eine eigentlich starke Leistung. Gerade in der ersten Hälfte die Londoner das Team mit den besseren Chancen und der verdienten Führung durch Van de Ven nach 39 Minuten. Der Niederländer staubte nach einem Freistoß im 5-Meter-Raum ab. Zu Beginn der zweiten Halbzeit eine ähnliche Szene, wieder Freistoß Tottenham, wieder war Paris schlecht sortiert. Romero schoss relativ mittig auf das Pariser Tor, doch PSGs neuer Torwart Chevalier rutschte der Ball über die Handschuhe. Chevalier soll den ausgeboteten Donnarumma ersetzen. Erst nach dem 0:2 wachte Paris auf und fand zurück ins Spiel. Den entscheidenden Elfmeter verwandelte der 23-jährige Portugiese Nuno Mendes. Für Paris geht nach Meisterschaft, Pokal und Champions League das Titelsammeln im Jahr 2025 also weiter.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Sehr viel Sonne, an manchen Stellen wenige und dann auch kleine Schauer oder auch Gewitter bis 38 Grad.
SWR aktuell. Hintergrund.
In dieser Woche ist die neue Bundesregierung 100 Tage im Amt. Wir ziehen Zwischenbilanz. Was läuft gut, was nicht? Und warum sind die Beliebtheitswerte so enorm unerfreulich aus Sicht der Koalitionäre? Selbst wenn man berücksichtigt, dass praktisch jede Regierung nach dem Amtsantritt erstmal im Umfragesumpf steckt. Kein Wunder, gleich nach der Wahl müssen unbeliebte Maßnahmen getroffen werden, bevor die nächsten Wahlkämpfe um die Ecke kommen. Ich habe dazu mit der rheinland-pfälzischen Juso-Chefin Beatrice Wiesner gesprochen. Von Rheinland-Pfalz aus betrachtet, was läuft aus Sicht der Jusos gut und was eher nicht bei Schwarz-Rot in Berlin?
Puh, also Sie haben es ja schon gesagt, ne? 6 von 10 Menschen sind laut Umfragen unzufrieden mit dieser GroKo. Und ein großes Problem sind einerseits, dass wir Symbolpolitik erleben, dass wir eine schwierige Kommunikation haben, einen Kanzler, der irgendwie oft weit weg wirkt. Und das ist leider das Gegenteil von dem, was angekündigt wurde, weil uns ist ja versprochen worden, dass wir in den ersten 100 Tagen schon das spüren würden. Und das kommt, glaube ich, bei den Menschen so direkt nicht an.
Kritiker vor allem aus Richtung der Union sagen, man merkt das eigentlich gar nicht, dass die SPD stimmenmäßig die deutlich kleinere Koalitionspartei ist. Hat die SPD aus der Ampelzeit mit der FDP gelernt, wie man als Kleinpartei seine Positionen durchboxt?
Das würde ich auf jeden Fall entschieden zurückweisen. Ich würde das Verhalten der SPD in der GroKo keinesfalls mit dem der FDP in der Ampel im Bund vergleichen. Diese pure Blockadehaltung, die die FDP damals teilweise eingenommen hat, sieht man bei uns ja nicht. Im Gegenteil, man sieht ja auch, dass schwierige Entscheidungen, die der SPD durchaus wehtun, die wir Jusos vielleicht auch für falsch halten, trotzdem mitgetragen werden, weil man sich eben an Absprachen hält.
Die Union hat, so scheint es zumindest gerade, ein März-Problem. Sie haben es auch eben angesprochen, er ist weit weg. Dessen einsame Entscheidung in Sachen Rüstungsgüterlieferung an Israel, die stößt in der Union auf Kritik. Wie glücklich oder betrübt sind Sie denn und die anderen Jusos mit dem Kanzler?
Oh, naja, was soll ich Ihnen sagen? Es ist keine Überraschung. Wir waren natürlich von Anfang an keine Fans von Friedrich Merz. Daran hat sich auch nichts geändert. Im Gegenteil, wir sehen ja leider immer wieder, dass auch die Union vor rechten Kampagnen einknickt, wenn ich an Frauke Boses-Gersdorf die Personalie denke, ne, als Kandidatin fürs Verfassungsgericht. Da hat Friedrich Merz es auch nicht geschafft. Dann haben wir schwierige Kommunikation, die anscheinend nicht mal in den eigenen Reihen klappt, ne? Auch die CSU war ja über den Stopp der Waffenexporte nach Israel anscheinend nicht informiert. Das sind ja alles Dinge, die man, wenn man professionell arbeitet, abräumt, bevor man eine Entscheidung verkündet.
Können Sie auch was Gutes sagen, was Friedrich Merz richtig gut macht im Moment?
Das fällt mir schwer, aber in der Außenpolitik, wenn er auf der nationalen Bühne unterwegs ist, würde ich sagen, man merkt ihm an, das ist der Bereich, in dem er sich wohlfühlt und entsprechend souverän tritt er da auch auf.
Ihre Parteifreundin Bärbel Baas will, dass Rentner und Selbstständige in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen, was die Union ablehnt. Gestern hat der baden-württembergische JU-Chef Florian Hummel bei uns gesagt, die Koalition müsse bei der Rente und auch anderswo die junge Generation mehr im Blick haben. Wie denken Sie darüber?
Ich teile das. Wir müssen die junge Generation im Blick haben. Das schaffen wir aber nicht, indem wir ausschließlich auf zum Beispiel Themen wie eine Aktienrente setzen oder den Leuten sagen, ihr müsstet einfach ein bisschen länger arbeiten, so wie Frau Reiche, unsere Wirtschaftsministerin, das vorschlägt. Ich finde, es ist schon richtig, dass wir in Richtung einer erwerbstätigen Versicherung gehen. Das ist ja das, was Bärbel Baas vorschlägt und das ist auch was die Jusos teilen. Aber daran, dass die Rente, das ist die Garantie und der größte Gesellschaftsvertrag in Deutschland, das muss Bestand haben und wir können gerade jetzt in Zeiten von demografischem Wandel, wo wir ja auch immer weniger werden, wir junge Leute, uns ja nicht am Anfang unseres Berufslebens schon sagen, also es ist erstens nicht sicher und zweitens werdet ihr wahrscheinlich bis 70 arbeiten müssen. Das kann am Ende nicht die Lösung sein.
Sagt die rheinland-pfälzische Juso-Chefin Beatrice Wiesner. Und morgen spreche ich in unserer Serie mit einer Unternehmerin. Dann geht es darum, was die Koalition in den ersten 100 Tagen beim Wirtschaftswachstum geleistet oder nicht geleistet hat.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Es ist wohl die vorerst letzte Chance, doch noch etwas gegen die Plastikvermüllung unseres Planeten zu unternehmen. Die schwierigen Verhandlungen für ein UN-Plastikvermeidungsabkommen gehen heute in die offiziell letzte Verhandlungsrunde. Die Gespräche in Genf stehen nach Einschätzung von Teilnehmern vor dem Scheitern. Etliche Länder haben nämlich am Abend den neuen Entwurf für das Abkommen als, Zitat, inakzeptabel abgelehnt. Aus Genf SWR-Korrespondentin Katrin Hondl.
Anders als es die meisten Staaten fordern, enthält der neue Vertragsentwurf kaum verbindliche Auflagen, um die weltweite Plastikflut wirkungsvoll einzudämmen, weder von möglichen Beschränkungen für die Plastikproduktion noch von gefährlichen Chemikalien ist in dem Entwurf die Rede. Vor allem eine Minderheit erdölproduzierender Staaten wie Saudi-Arabien oder Iran hat an verbindlichen Regeln und Produktionslimits kein Interesse. Sie verdienen am Plastik, das aus Rohöl hergestellt wird und wollen beim Plastikabkommen den Fokus allein auf Müllmanagement und Recycling legen. Um doch noch zu einem Ergebnis zu kommen, ja, um überhaupt weiter verhandeln zu können, müsse nun schnellstens ein neuer Entwurf für das Abkommen vorgelegt werden. Ein Text, der nicht allein die roten Linien der Erdölländer berücksichtige, so die Forderung vieler Länder, darunter Deutschland und die EU.
Vor 2,5 Jahren ist der Brandenburger Student Nick Frischke beim Wandern in der Nähe von Kapstadt spurlos verschwunden. Die südafrikanische Polizei hat zwar schnell mehrere Verdächtige festgenommen, und doch ist der mysteriöse Fall bis heute nicht aufgeklärt. Seit September 2023 stehen 4 junge Männer vor Gericht. Aus Südafrika SWR-Korrespondent Stefan Überbach.
Die mutmaßlichen Mitglieder einer berüchtigten Verbrecherbande sollen Nick Frischke mit Messern bedroht und ausgeraubt haben. Außerdem werden ihnen zahlreiche weitere Raubüberfälle vorgeworfen, dazu Einbrüche, illegaler Waffenbesitz und organisierte Kriminalität. Eine Mordanklage gibt es aus Mangel an Beweisen bisher nicht. Im Verlauf des Prozesses hatte der leitende Ermittler der Polizei eine eidesstattliche Erklärung vorgelegt, in der einer der Beschuldigten behauptet, ein Mitangeklagter habe Nick Frischke nach dem Raub mit einem Messer angegriffen und verletzt. Heute soll der Ermittler dazu ins Kreuzverhör genommen werden. Außerdem ist die Aussage eines Privatdetektivs geplant, der von der Familie des jungen Deutschen eingeschaltet worden war, um die polizeilichen Ermittlungen zu unterstützen.
Im Vorbeifahren Knöllchen schreiben. Das wird ab heute in Mannheim getestet. Die Stadt bereitet den Einsatz von speziellen Scan-Fahrzeugen vor. Die sollen mit Kameras und KI Falschparker aufspüren. Mehr von SWR-Reporterin Sarah Hennings.
Eines dieser Scan-Autos ist bis Sonntag im Stadtteil Neckarstadt unterwegs. Mithilfe einer Kamera wird erfasst, wo man parken darf und wo nicht. Das werde dann digital gespeichert, so die Stadt Mannheim. In den kommenden Tagen sollen so alle Straßen in der Neckarstadt kartiert werden. Während dieser Fahrten bekommt durch das Scan-Auto aber noch niemand einen Strafzettel, denn es handelt sich um Vorbereitungsfahrten, bevor der eigentliche Probebetrieb in Mannheim beginnt. Wann das losgeht, ist noch unklar. Autofahrer werden dann aber laut Stadt mit Hilfe von Schildern auf die digitale Parkraumkontrolle hingewiesen. Auch in Heidelberg sollen diese Scan-Autos getestet werden, und zwar ab Mitte September.
Die Flutkatastrophe im Ahrtal 2021 hat ganz konkrete Auswirkungen auch weit über die Region hinaus. Das ist heute in Ladenburg zu hören. Denn beim Probealarm dort werden die 5 Sirenen getestet, die wegen der Ereignisse an der Ahr angeschafft und jetzt installiert worden sind. Christian Scharf berichtet.
Die Ahrtal-Katastrophe damals hatte in Ladenburg die Frage aufgeworfen, ob nicht auch in der Stadt am Neckar ein Sirenensystem für diesen Fall eingeführt werden muss. Ursprünglich war das nämlich bei den Haushaltsberatungen vor der Ahrflut auf Eis gelegt worden. Nach der Katastrophe mit 135 Toten gab es dann aber ein Umdenken. Schließlich sind jetzt Anlagen an 5 Standorten installiert worden, unter anderem an 2 Schulen und dem Rathaus. Kosten knapp 100.000 Euro, von denen die Hälfte vom Bund kommt. Heute zwischen 15 und 15:30 Uhr werden sie in Ladenburg getestet. Auch andere Kommunen haben sich nach der Ahr-Katastrophe neue Sirenen angeschafft, unter anderem Heidelberg.
Dafür hat's etliche Zementsäcke und etliche Schippen Sand gebraucht. 10 Jahre ist das Luxushotel Europäischer Hof in Baden-Baden saniert worden. Heute wird es wieder eröffnet. Der Europäische Hof ist eines der bedeutendsten Hotelgebäude in der Kurstadt. SWR-Reporter Patrick Neumann.
Das Hotel war im Jahr 1930 das erste Steigenberger Hotel überhaupt. Heute verfügt es über 126 Zimmer und Suiten im Preissegment zwischen 450 und 7.500 Euro. Wie viele Millionen Euro die 10-jährigen Renovierungsarbeiten gekostet haben, wurde nicht bekannt. Die Wiedereröffnung des Hotels ist ein wichtiger Baustein für den Tourismus und das Kongresswesen in Baden-Baden. Noch im Herbst dieses Jahres sollen auch die derzeit in Renovierung befindlichen Nobelhotels Badischer Hof und Brenners Park Hotel wieder an den Start gehen.
Wegen der Hitze rechnet das Rote Kreuz mit mehr Einsätzen beim Kreuznacher Jahrmarkt als sonst. Das große Volksfest beginnt offiziell am Freitag, aber schon heute beim sogenannten Fläschwarsch Donnerstorch sind die Rettungssanitäter auf der Pfingstwiese. 75 Helferinnen und Helfer des DRK sind auf dem Jahrmarkt dabei. Einige nehmen sich dafür extra Urlaub.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Nach dem großen Online-Gipfel zwischen Europa und den USA gestern und vor dem vielleicht noch größeren, zumindest dem wichtigeren Gipfel zwischen Donald Trump und Putin morgen, bricht heute ein etwas ruhigerer Tag im politischen Berlin an. Perfekt für etwas Kontemplation, findet SWR-Berlin-Korrespondent Jan-Frederik Willems.
Was für ein Ritt war das für Kanzler Merz und die neue Bundesregierung. Nicht nur gestern der Gipfel, sondern ganz generell. 100 Tage hat Schwarz-Rot die 5. jetzt schon auf dem Buckel und das war ein Start, der auf die Knochen ging. Verpatzte Kanzlerwahl, erste verschobene Wahlversprechen, außenpolitische Krisen, die Causia Brosius-Gersdorf, the list goes on. Deshalb heute Work-Life-Balance, Achtsamkeit und Ruhe und eine kleine Reminiszenz an die schönsten Erfolge bisher. 118 Vorhaben will die Bundesregierung nach eigener Zählung in den vergangenen 100 Tagen beschlossen haben. Darunter so klangvolle Dinge wie den Investitionsbooster, die Hightech-Agenda oder den Wohnungsbau-Turbo. Yeah! 3/4 voll hat Friedrich Merz das Glas deshalb genannt und nicht halb leer. Allerdings ist mit Schuldenbremsenreformen, einem neuen Sozialversicherungssystem, der Wirtschaftswende doch noch einiges zu tun für die Regierung Merz. Deshalb der liebgemeinte Ratschlag. Regieren ist ein Marathon, kein Sprint. Und die kleinen Päuschen wie heute können da immens helfen.
Ansichten von Jan-Frederik Willems waren das.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.